Hallo, hier ist Dan Lukas und ich bin heute zu Gast bei Marco im HBW Radioclub.
Ja, auf die kleine Vorschau, wer denn alles noch so kommt in den Interviews, habe ich ja versprochen, dass es noch so einige Schmankerl gibt. Und den Lukas, warum haben wir früher nicht schon mal ein Interview gemacht?
Du fragst mich zu viel, das kann ich dir leider auch nicht sagen.
Liegt ja auch mit an mir, ne? Ich hätte auch früher fragen können. okay, also jetzt fällt mir das auch am Anfang völlig schwer, so ganz vorne anzufangen mit dem sogenannten Urschleim oder das, was für vielleicht die jüngeren Zuhörer interessant ist, so Zuschauer, die Voice of Senior Geschichte. Ja, was meinst du, wo kann man denn da am besten anfangen?
Das Leben ist sehr lang gewesen bis jetzt und ich habe das auch dokumentiert in meinem letzten Album, aber ich bin da total entspannt. Also wenn dich interessiert, wenn dich jetzt The Voice Senior gerade in dem Moment interessiert, erzähle ich gerne da was davon. Aber ich kann dir auch erzählen, dass ich mit 11 Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen und mein erster Auftritt öffentlich und mit 9 Jahren war.
Ja, das vermischt sich und es ist ja interessant für diejenigen, die dann schon, ich darf schmeicheln, einige Jahre auf dem Markt sind und dadurch ja auch viel bieten können, im Vergleich zu denen, die gerade angefangen haben, 1-2 Titel draußen haben und noch nicht so viel erzählen können, ja, und dass wir das dann alles so gut unterkriegen, aber wir müssen ja nicht komplett, habe ich rausgehört, chronologisch arbeiten, das müssen wir auch nicht, 6 Titel lieber von dir hören, ist mal was Neues dabei, aber auch was aus hauptsächlich 90er Jahre und sogar noch 1988, wenn ich das gesehen habe. Und da wollen wir ruhig mal sagen, ist ja kein Geheimnis, denn dass du ja auch mal im Osten damals mit aufgewachsen bist und 85 rübergemacht bist, so hat man das genannt. Vielleicht mal eine kleine Geschichte dazu. Heute kann man das ja alles immer so wunderbar erzählen, nicht?
Ja, genau. Also ich war ja damals Sänger der Gruppe Karussell in der DDR. Nachdem Cäsar damals ausgestiegen ist, vielleicht werden sich die Älteren an den auf jeden Fall noch erinnern, aber auch Jüngere werden noch wissen, wer Peter Cäsar Gläser war, der ein toller Songwriter war, der ein toller Sänger war, ein super Blues-Gitarrist und der ist damals ausgestiegen, der wollte seine eigene Sache machen, der hat dann Cäsars Bluesband irgendwie angefangen und ich bin damals eingestiegen bei Karussell, nachdem ich ganz, ganz viele Angebote hatte, da gab es immer jedes Jahr in Suhl diese Werkstattwoche der Tanzmusik und dort war so ein Markt, wo alle Bands hinkamen, um zu schauen, was es so in Anführungsstrichen Frischfleisch irgendwie gibt. Und da wollte man natürlich dann sehen, wo man vielleicht neue Musiker herbekommen kann oder wie man die Band umbasteln kann oder so. Und jedenfalls hatten die mich dort gesehen mit Passion und haben mich dort abgeworben und ich bin dann zu Karussell. Und war dann mit Tom Leonhardt, der war eben der Gitarrist, war dann die Neuankömmlinge in der Band. Und wir haben auch ein Album damals gemacht, Was kann ich tun, hieß das, und wir hatten aber eben auch die Möglichkeit, in den Westen zu reisen. Also wir waren in Dänemark, wir waren in Frankreich mehrfach, wir waren sogar mal 4 Wochen auf Kuba, wo man ja auch über Kanada fliegen musste. Und irgendwann ist der Moment gereift, dass der Tom und ich beschlossen hatten, die Band zu verlassen, und zwar richtig zu verlassen. Also 1985 im Mai sind wir dann im Hotel verschwunden und haben uns in der Bundesrepublik als Flüchtlinge gemeldet. So war das damals.
Wir haben gerade von Dan Lukas erfahren, dass, haben wir das ja gehört, worüber machte, dass er einfach dann auch bei Karussell vorher war. Man muss sagen, bis der Dirk dann kam, der Dirk Michaelis. Und es war eine Überraschung, was du vielleicht nicht weißt, denn ich habe ja auch noch eine Sonntagssendung, die schon über 700 Ausgaben hat. Und das war am 10.10.2010. Eine magische Zahl mit der 200. Ausgabe. Und rat mal, welche Gruppe im Studio damals live gewesen ist.
Ja, kann ich nicht raten. Weiß ich nicht.
War ja gerade Thema. Und die hatten sich ja dann wieder neu firmiert mit Oschek, der auch vorher dann Hauptsänger oft mit war. Und natürlich ging es auf das Konto Raschke. Und der Sohn, also Raschke Junior, die haben gesagt, wir machen das wieder auf. Und da sind die 2009, 2010 wiedergekommen. Und deswegen musste ich jetzt da vorher auch ein bisschen schmunzeln, wie die Welt doch klein ist. Aber mir ist es oft nicht hervorgekommen, also dass jetzt Karussell-Titel gespielt wurden, wo du mit dabei warst. Wie kommt das? Sind die gar nicht mehr so relevant? Oder welche Titel kann man da wieder mal spielen, wo eindeutig du daraus zu hören bist?
Ja, wir hatten zum Beispiel diesen Song, der ja Albumtitel eigentlich war, Was kann ich tun für dich? Und das ist eine Ballade und handelt davon, was man noch mit jemandem machen kann oder wie man mit jemandem umgehen soll, wo man der weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und ich fand das ein sehr intensives Thema und auch ein sehr trauriges Thema. Und live ist das immer super angekommen bei den Leuten. Die haben dann ihre Feuerzeuge rausgeholt und das ein oder andere Tränchen ist geflossen. Wir waren damit auch das ein oder andere Mal im Fernsehen. Und das ist zum Beispiel eine Nummer, die sehr, sehr gut angekommen ist und die auch viel im Radio gespielt wurde. Aber dann gibt es eben noch Flutlicht der Nacht und Bambule und noch so eine, aber ich soll ich dir ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen vergessen, weil es ist auch sehr, sehr lange her und der Abgang war ja für Karussell jetzt nicht so besonders schön damals und man hat mir das ja auch bis zum heutigen Tage nicht verziehen.
Gut, das ist ja eigentlich verjährt, aber ich neige dazu, dir da mal eine Platte zu spielen und die geht sogar 6:53, knapp 7 Minuten. Und in meinen Sendungen wird ja mal alles ausgespielt, das habe ich dir schon mal gesagt. Was kann ich tun für dich? Ich muss nochmal so blöd fragen. Und da bist du richtig als Sänger zu hören, ja?
Als einziger? Da bin ich als einziger Sänger zu hören, ja.
Man muss es nochmal sagen, klar hört man immer viele Platten, aber man achtet dann auch nicht unbedingt zwingend auf, wer ist da gerade Sänger, weil man muss bestätigen, in der DDR war es so, dass die Sänger wirklich permanent gewechselt haben in den Gruppen. Ja, also das gab es nirgendwo anders, das wirst du sicherlich bestätigen können.
Ja, da ist, wie gesagt, ich habe ja das vorhin erzählt mit der Werkstattwoche und da haben sich wirklich, da gingen die immer ringsrum und da haben sich schon, der Reigen war groß, aber die Sänger haben jetzt nicht so oft gewechselt, finde ich. Also da kam eher der Background, also Gitarristen, Schlagzeuger, Bassisten und so, die haben oft gewechselt. Aber die Sänger waren eigentlich immer so diese Aushängeschilder von den Bands und das hat sich eigentlich auch ganz gut immer durchgesetzt.
Richtig, aber ich weiß immer nicht, wenn wir das alles so unseren Hörern erzählen, ob die das immer noch so genau verfolgen oder es interessiert. Ob man nun alle 50 aufzählt, die mal in irgendeiner Band mit dabei waren, ich glaube nicht. Ne? Wenn die nicht mehr so aktiv sind, dann muss man es nicht sagen, oder?
Nee, weiß man nicht. Und es war, ich meine, bei Karussell damals war die Besonderheit, dass Oschek und ich mir das immer mehr oder weniger geteilt haben. Also er hat so die Hälfte der Songs auf dem Album. Ich hatte die andere Hälfte und dann haben wir noch zwei oder Sachen gemacht, wo er und ich gesungen haben, also entweder im Duett oder zweistimmig oder auch eben abwechselnd. Und deswegen, ja, aber die Fans wussten natürlich, wer da gerade singt, weil es ist ja doch, die Stimmen sind ja doch sehr unterschiedlich.
Richtig. Und Jetzt hast du vorhin auch Bambule genannt. Das ist auch mit dir, ja?
Das ist auch mit mir und mit Oschek. Das ist so ein Song, wo halt beide gesungen haben.
Ich lass dich aussuchen, entweder Bambule oder Was kann ich tun für dich? Welchen wollen wir hören?
Ich würde dann lieber Was kann ich tun für dich
hören. Ja, aber 6:53 ausgespielt, das darf man nicht kürzen. Das machen wir, ja?
Super, da ist auch ein tolles Gitarrensolo vom Tom.
Richtig, ich hätte jetzt gesagt, das muss 3 oder 84. 84 hätte ich jetzt getippt.
Ja, genau, ist richtig. Und der Tom hatte auch den Song geschrieben. Also die Musik ist von ihm. Und Kurt Demmler hatte den Text gemacht.
Der viele gemacht hat in der DDR.
Ja, man, natürlich. Ja.
Viele.
Ja, ja, ja.
Das ist gerade auch für Karussell, ne? Und da muss man sagen, bevor wir das Lied hören, das ist ja auch immer noch so eine Nachfolge von Renft. Und da war es ja auch gang und gäbe, dass viele dann rüber gemacht sind. Auch zu dem Rübermachen werden wir gleich noch was sagen. Also man kann auch nicht mehr böse sein, wenn man sagt, Karussell ist eigentlich Renft 2.
Ja, würde ich sagen. Weil auch der Jochen Hohl mitgespielt hat, der Schlagzeuger.
Gut, aber wir haben ja gesagt, weil wir jetzt eine 6:53 haben, konnten wir auch mal 5 Minuten reden, das ist völlig in Ordnung. Der zeitliche Ausgleich kommt jetzt. Karussell und vor allem mit Herrn Lukas am Gesang. Was kann ich tun für dich? Ja, auf Vorbereitung der ganzen Interviewgäste ist es ja dann auch immer gut für alle Künstler und Prominente, wenn Sachen angesprochen werden, die völlig angenehm sind. Aber ich sage mir immer lieber, denn Lukas, was in Wikipedia steht, kann ja nicht verkehrt sein. Und jeder hat ja nur seine Künstlernamen, aber du trägst ja einen Nachnamen, der mit einem Ort zu tun hat. Ne, ich meine, Brandenburger bist, jetzt müssen wir mal fragen, aber es muss nichts unbedingt mit dem Ort zu tun haben.
Ja, das ist Salzwedel und das ist eine Stadt in der Altmark, was ja zu Sachsen-Anhalt gehört heute. Und Lutz Salzwedel war mein Name und ich muss jetzt einen kleinen Sprung machen. 1992 war ich ja schon dann in Kanada mehrfach und später dann in Los Angeles und ich hatte einfach die Möglichkeit, diese Songs eben auch dort zu veröffentlichen und so. Und da brauchte man halt einfach einen Namen, den die aussprechen können. Und immer wenn ich mit irgendeinem Hotel angekommen bin, haben die gesagt, could you spell this? Also können Sie das bitte buchstabieren? Und Dan Lukas muss man nicht buchstabieren, das kann man einfach sagen. Okay. Und seit 92 steht halt dieser Name als Künstlername sowohl in meinem Pass als auch in meinem Ausweis drin. Das heißt, ich reise damit ich mache meine Steuererklärung, ich gehe damit zum Arzt, ich bin bei der Bank, also dieser Dan Lucas ist mein Name. Und die einzigen, die noch so Lutz zu mir sagen, ist vielleicht meine Mama, die zum Glück immer noch lebt, und meine Schwester. Und das war's dann auch schon.
Das nimmt mir die nächste Frage weg mit den Ausweisen, das wollte ich fragen. Also es gab's ja auch bei meinem ewigen Idol Dieter Thomas Heck, der, da stand ja auch so drin, und eigentlich ist er auch Dieter Heckscher, ne?
Ja.
Und das war ja dann so als Name gewählt worden, das kann man ja machen, ne? Und wenn du damit, weil man denkt ja wirklich, wenn du da in Amerika, in Kanada warst, dann ist es schon klar, dann denkt man immer, Mensch, der Dan Lucas ist ein Engländer oder Amerikaner. Da kommt keiner drauf, dass du ja Ostdeutscher bist, ne? Ich bin auch Ostdeutscher,
richtig.
Ja, aber gerade so die Zeit, weil du Kanada sagst, ich habe viele Bands immer gespielt, wenn du in den 90er Jahren dort warst, die Boomers hatte ich in letzter Zeit sehr oft laufen, das müsst du ja auch kennen.
Boomers. Ja, natürlich, vor allen Dingen kenne ich natürlich Loverboy.
Die Formation jetzt, ne?
Ja, ja, die Band,
Die auch daher kommt, es sind viele, die aus Kanada kommen, das weiß bloß nicht jeder. Und na gut, da können wir ja von Loverboy mal spielen. Darf es da Heaven in Your Hands unbedingt sein, weil das ja mit den Top Gun zu tun hat? Oder ist es mal eine andere Platte, die du sagst, das ist mal ein Wunsch von dir, kann man auch mal wieder zwischendurch machen?
Ja, warum nicht Working for the Weekend?
Ja. Das kann man auch machen. Also ich hätte jetzt auch nichts gegen gehabt, hättest du gesagt, jawohl, wir nehmen jetzt den großen. Aber was unterscheidet jetzt mal dieser andere Titel gegenüber den großen Chartbreaker beispielsweise?
Ja, ich sag jetzt einfach mal, das ist eine Rocknummer, die so durchstartet und einfach mal im Gegensatz zu Balladen und ruhigen Songs einfach mal richtig Gas gibt. Und ich habe ja bei Rock Meets Classic jetzt 2019 den Mike Reno kennengelernt. Wir sind mittlerweile befreundet. Ich hatte ja damals mit Loverboy 92 im Studio gearbeitet in Vancouver. Und da war er aber nicht dabei. Und ich habe ihm das dann erzählt, als wir uns trafen in der Olympiahalle in München, und sagte ihm, ja, ich war da und da im Studio mit den und den Leuten, also mit Matt Frenette am Schlagzeug und mit Spider Sinif am Bass und so weiter und Paul Dean an der Gitarre und sagte, this is my band, where was I? Und ich sagte, ja, wir brauchten dich nicht, ich war ja da. Und das war der Moment, wo wir dann beste Freunde geworden sind. Und wir haben ja auf dem Album damals, auf Kanada-Album, auch ein paar Songs drauf. Es gibt da so ein Special Edition vom Kanada-Album. Da sind halt 4, 5 Songs drauf, die ich mit Loverboy in den Mushroom Studios in Vancouver aufgenommen habe. Und das ist vielleicht so für mich immer noch ein kleiner Leckerbissen, sowas zu hören. Wie gesagt, es gibt ja Heart of America als Single, aber es gibt eben auch eine Loverboy-Version, die ich mit Loverboy dort aufgenommen habe, und die rockt einfach noch ein bisschen mehr. Da ist halt Paul Dean an der Gitarre und Matt Frenette sitzt am Schlagzeug und Spider spielt Bass und so, und das hat halt richtig Druck und ist halt live eingespielt im Studio mit der Band zusammen. Und ich stand in so einer Kabine und habe das dann gleichzeitig eingesungen. Aber das war, da merkt man dann schon den Rock'n'Roll.
Sowas von interessant. Ich wusste, warum du mal zum Interview ran musst. Ne? Das ist nichts, was ich nur selber vortragen könnte. Sondern also Working for the Weekend, ja? So war das.
Ja, gerne.
Und da habe ich verstanden, 92 gekommen.
Working for the Weekend haben wir ja nicht gemacht. Das ist ja eine Nummer von Loverboy direkt. Und was den haben die aber jetzt eben auch wieder gespielt. Aber es ist natürlich, Turn Me Loose ist eigentlich der Hit von der Band. Und da gibt's, wenn ich darf, auch noch eine kleine Geschichte.
Erzähl, ganz klar. Alles machen wir nach dem Song. Das machen wir nach dem Song, ja?
Okay, alles klar.
Und du bist, der kommt von 81, das ist ja noch ein Frühwerk für die Formation. 81 schon, Working for the Weekend, Loverboy. HBB Radio Club heute mit Dan Lucas. Und jetzt werfen wir das mal ein. Bis jetzt waren wir ja fast chronologisch. Und ich sage jetzt nicht an der Stelle Lutz, das sagte nur deine Mama. Ich sag Dan. Und ich sage, dass wir nochmal zum Thema Senior, Voice of, ja, manchmal gibt es ja noch Kids, aber hier heißt es ja Voice of Senior. Und das, ich weiß nicht, ob es das zweimal gegeben hat. Ich erinnere mich nur, dass das einmal gemacht wurde. Und da bist du als Sieger hervorgegangen. Das war 2019. So.
Genau.
Und bist du da der Ansicht, dass sich da die Popularität in dem Fall nochmal ganz kurz verbessert hat? Hier zumindest in Deutschland, da wo du eigentlich auch herstammst? Oder ist das jetzt nicht unbedingt für dich da so die große Station im Nachhinein?
Absolut, also es ist so, ich hatte im Fernsehen immer mal wieder irgendwas gesehen von The Voice of Germany. Und immer wenn es im Fernsehen lief, habe ich gesagt, du, ich habe keinen Bock auf sowas, eine Castingshow sehe ich mir nicht an. DSDS habe ich mir auch nicht angeschaut, ich fand es einfach irgendwie blöd, wie Leute da vorgeführt werden. Und deswegen wusste ich allerdings auch nicht, wie The Voice of Germany läuft. Und irgendwann rief mich die Angelika Mann, also die Lütte, die kennt ja jeder normalerweise, oder? Die hat mich angerufen und sagte, du Dan, es gibt ein neues Format, das heißt The Voice Senior und das ist für Leute ab 60 und das bist du dann, bist du doch, und ich war damals 64, also das bist du doch und da musst du jetzt dann teilnehmen. Und ich sage, lass mich bloß in Ruhe, ich interessiere mich nicht für Castingshows und ich werde mich da auch nicht vorführen lassen. Und so, ja, aber das ist toll und da was soll dir passieren? Du lernst eine Menge Leute kennen und du bist ein cooler Sänger und mach das einfach. Na, jedenfalls nervte sie mich dann 3 Tage lang und irgendwann hat sie mich weich gekocht. Und ich habe mich dann hier angemeldet an meinem Laptop und dann kam das erste Casting hier in München und dann habe ich noch versucht, irgendwie aus der Nummer rauszukommen, indem ich keinen USB-Stick mit Playbacks dabei hatte. Das war nämlich Voraussetzung. Sollte man sich zu Hause irgendwie aufspielen und dann sollte man einen Stick mitbringen und den abgeben und dann hätte man zu diesen Playbacks praktisch ein bisschen was singen sollen. Und haben sie mich gefragt, ja, wo ist denn dein Stick? Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Ach du Schande, was machen wir jetzt? Und ich sage, meine Gitarre habe ich dabei. Ja, war natürlich nervig, weil der Techniker erstmal Kabel ziehen musste und so. Aber dann haben sie mich spielen lassen und singen lassen. Viertelstunde später reingeholt, ja, du bist weiter. Dann kam das nächste Casting in Berlin. Wieder dieselbe Geschichte, kein Stick, nur die Gitarre. Und dann haben sie mich aber tatsächlich 7 Wochen schmoren lassen, nichts gesagt, keine Informationen und so. Und irgendwann rief mich dann die Claudia an, Claudia Marke von Talpa damals und sagte, ja, du bist in den Blind Auditions. Ja, und dann war ich in den Blind Auditions und dann, der Rest ist Geschichte, würde ich sagen.
Wo diese Anglismen, ne? Ja. Recall und Blind Auditions und wie es
alles. Ja, aber das ist halt heutzutage so. Es gab halt eigentlich nur Blind Auditions und dann gab es die Sing-Offs. Und dann gab es eigentlich ein Vorfinale und ein Finale und das hat man halt mit uns gemacht, weil wir ja schon alte Knacker waren und das waren ja auch welche dabei, die weitaus älter sind als ich. Und angefangen hat ja alles 2018 und das Finale war dann 4. Januar 2019 und am 5. Januar hat Sascha Geburtstag und den rief ich dann um 12 an. Er sah die Sendung natürlich von zu Hause aus, die Coaches waren ja leider nicht da, was ja auch einen riesen Shitstorm verursacht hatte, weil das Finale so ein bisschen verunglückt war alles, aber mir war das eigentlich wurscht, weil ich hatte gewonnen und alles andere war mir egal. Und ich rief ihn dann an, sagte Happy Birthday um 0 Uhr und alles Gute und ich schenke dir meinen Sieg, unseren Sieg. Und da hat er sich natürlich wahnsinnig gefreut.
Aber du sagst, die alten Knacker können aber auch ohne Playback singen. Wir haben das, kann man einfach nur Pop-Rock-Sänger wie du, ist das alles live, wie damals ein
Job. Ja, ich ist alles live. Ich kann auch immer singen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, sing mal was, dann sage ich nicht, ich habe meine Gitarre nicht dabei. Wenn es sich gerade anpasst oder wenn es gerade irgendwie funktioniert, dann sage ich, ja, okay, dann singe ich halt mal schnell was. Und damit habe ich schon viele Leute überzeugen können, logischerweise.
Ja, nämlich gerade an Joe Cocker, ne, und war ja gerade in die anderen Sendungen, wir wetten das und Co., ja oft Vollblick nur gemacht wird. Wenn sie einen Joe Cocker wollten, musste live gesungen werden, hat er immer auch gemacht.
Ja. Auch mit den amerikanischen Stars, die rüberkommen, die wollen immer nur, die haben immer einen TV-Mix dabei, also die haben halt praktisch einen Halbplayback, wo vielleicht noch der ein oder andere Chor drauf ist, wenn überhaupt, und dann eben singen halt einfach live dazu.
Auch wenn es aufwendiger ist für Fernsehsendungen,
das weiß ich. Ja, gehört sich so.
Gehört sich so und das merkt man ja auch, ne? Und wenn dann im Hintergrund noch geklatscht wird und das Klatschen lauter ist als der Gesang, das ist furchtbar.
Mhm. Ja. Oder das Mikrofon einen halben Meter vom Gesicht weg ist.
Nur noch ein Take, wie man sagt, zu Voice of Germany Senior, weil zufällig muss man auch nicht sagen, aber mich interessiert mal, wer war denn da dein Mentor von den Trainern? Die da immer.
Ja, es hatten sich ja zum Glück bei den Blind Auditions alle umgedreht. Die Yvonne ziemlich spät. Beim letzten Schrei, da habe ich dann immer gesagt, die kommt erst, wenn man ganz laut schreit. Und also sie haut den Buzzer. Und ja, wie gesagt, die konnte es mir aussuchen. Und ich bin dann zu Sascha. Ich hatte einfach das Gefühl, bei Sascha bin ich am besten aufgehoben. Der hat am meisten Erfahrung. Der hat einfach auch wahnsinnig viel schon gemacht. Auch viel Erfolg auf musikalischem Gebiet. Eben auch mit seinem Dick Brave. Und einfach Vielseitigkeit ist da angesagt. Und das Geile war, wir haben uns dann auch getroffen und haben vor den Sing-Offs, also vor Don't Stop Believin', auch länger miteinander geredet und auch ein Foto gemacht und so. Und er hatte dann zu mir gesagt, nachdem ich dann zu dem Klavier da losgelegt hatte, sagte er, na, ich glaube, ich kann von dir noch viel lernen. Und er wiederholte das sogar im Fernsehen. Habe ich schon gedacht, na, ob er das im Fernsehen wiederholt, hat er dann auch gemacht. Also ein sehr, sehr netter Typ. Wir haben auch schon 2-mal zusammen auf der Bühne gestanden. Später, er hatte live mal in München gespielt und bei so einer Kneipengeschichte und da hat er mich eingeladen. Also war ich mal einmal Überraschungsgast. Also es war schon sehr gut und es macht viel Spaß und wir haben nach wie vor viel Kontakt.
Okay. Und dann ist ja die Zeit danach, ich glaube, es ist ja immer nur so ein paar Monate, ein, zwei Monate, dann ist wieder gut. Egal ob bei den DSDS oder auch bei Voice of Germany, bei den Castingshows, da kommt es ja vor, dass viele wieder fallen gelassen wurden. Bei den letzten Superstars zum Beispiel hört man gar nichts mehr, der so hoch gelebt wurde. Und ich meine, bei Voice of Germany, bei dem ja, Hauptalter, sage ich mal, das ist ja zumindest ja der Michael Schulte noch zu nennen, ja, der da hervorgeht. Und auch letztens gehabt, sagte dann, denke ich, auch was, ist Nick Howard. Den hat man letztens ja auch vor letzten Monat im Interview. Der hat ja auch mal so, ich glaube, die zweite Voice of Germany damals gewonnen. Da hört man noch. Und was hat das jetzt für dich da im Nachhinein gebracht, nach 2019, aufgrund des Titels?
Ja, dass man was hört, liegt ja meistens nicht an Sat 1 oder sowas, sondern eben an Sachen, die man entweder selber auf die Beine stellt oder wo man einfach angerufen wird oder gefragt wird. Und ich hatte das große Glück, im März dann danach, also 2019, bei 5 Shows von Rock Meets Classic mit teilzunehmen und die ja wirklich riesengroß waren. Also Olympiahalle, dann eben große Hallen in Nürnberg, Regensburg, in Kempten, in der Big Box und so weiter. Und da war ich halt mit vielen coolen Leuten zusammen. Ich stand halt mit Ian Gillan Hand in Hand auf der Bühne und sang Smoke on the Water. Wir redeten auch Backstage und ich hatte ja dann auch Mike Reno kennengelernt von Loverboy eben und Kevin Cronin von REO Speedwagon. Also da waren wirklich viele illustre Leute da. Und man hat wirklich die Chance, mit denen auch im Backstage zu reden oder zusammen zu frühstücken oder zu essen und so und einfach Gespräche zu führen. Und das hast du, dafür zahlen andere Leute sehr, sehr viel Geld, um einfach mal so ein Meet and Greet zu haben, wo man eigentlich gar keinen Kontakt zu den Leuten richtig hat, sondern ein Foto, ein Handshake und ein Autogramm. Und bei uns war das natürlich ganz anders. Das hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht und viel gebracht. Und irgendwann rief dann eben auch Frank Nimsgern an, ein großer Musical-Writer, der wahnsinnig viele Musicals auch schon geschrieben hat, der auch für Siegfried und Roy mal eine Nummer geschrieben hat und auch für Tatort und also ein Komponist. Er rief mich an und fragte mich, ob ich nicht ins Musical-Geschäft will. Er könnte sich vorstellen, dass ich das ganz gut machen könnte und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte eine Rolle beim Ring, die dann allerdings ins Wasser gefallen ist wegen Corona und habe dann aber jetzt im letzten Jahr in Hof im Theater gespielt, im Rock-Musical Jack the Ripper, da hatte ich den Sergeant Hanks gemimt, auch von Frank Nimsgern. Und jetzt zur Zeit spiele ich in Füssen im Neuschwanstein im Festspielhaus eine ziemlich große Rolle im Ein bisschen Frieden, Summer of Love von Ralf Siegel, mit dem ich ja mittlerweile auch eng befreundet bin. Also es hat doch, ich glaube, wenn The Voice Senior nicht gewesen wäre und wenn ich dem Rat meiner lieben Freundin Angelika Mann, in Klammern Lütte, nicht gefolgt wäre, wäre nicht so viel in meinem Leben jetzt noch passiert, wie es passiert ist. Und deswegen bin ich ihr dankbar und bin natürlich auch anderen dankbar, die das mitbekommen haben, die aufmerksam gewesen sind und auch natürlich denen dankbar, die irgendwie wahnsinnig viel Geld für Telefonanrufe ausgegeben haben, um mich da mit 70% gewinnen zu lassen.
Was hat sich alles so ergeben, ne?
Das ja.
Durch guten, ja, kann man Zufall immer sagen, das war nicht oft da, wo du sagst, du willst unbedingt diese Begegnung machen, die haben sich so halt ergeben, hätte auch anders laufen können.
Ja, klar. Ja, wenn man es nicht macht, passiert gar nichts, aber es ist natürlich dann auch schon irgendwie eine Sache, die nicht zufällig ist, sondern hat auch nicht unbedingt was mit Glück zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, weißt du, du gehst links rum und triffst jemanden, wenn du rechts rum gegangen wärst, hättest du den jemanden nicht getroffen. Das ist halt einfach auch manchmal Fügungen, glaube ich.
Jetzt wollen wir mal zu einer Platte kommen. Jetzt muss ich fragen, wie spreche ich es eigentlich aus? 1985?
Es ist 1985. Das ist eine Single aus dem Album The Long Road.
Und ist aus welchem Jahr, aber nicht von 85?
21.
Ja klar, die Frage musste kommen von mir. Weil die Frage stellt sich jeder. Weil der Song hätte ja auch umgekehrt 2021 heißen können und 85 schon gekommen.
Ne? Ja, er konnte natürlich nicht, weil es handelt ja von meiner Flucht. Ne?
Ich habe zu viel In the Year 2525 gehört, weißt du, Uldi. Aber es ist ja eine Geschichte und auch wenn wir es noch nicht haben, ich muss es erraten und ich kann mir vorstellen, dass du das meiste selbst an Text komponierst, auch wenn es damals bei Krause
alles,
anders war.
Alles, ich habe alles gemacht. Ich habe die Musik geschrieben und die Texte.
Weißt du, ich spüre sowas. Und ist natürlich die Frage, ob alles fiktiv immer stattfindet oder ob es eine Mixtur gibt aus fiktiven und Selbsterfahrenen.
So ist es. Also es ist eigentlich, hat autobiografische Züge. Es sind einige Sachen dabei. Es sind natürlich auch Liebeslieder dabei, Sachen, die ich selber erlebt habe, logischerweise. Und The Long Road, in dem Titelsong, kommt natürlich sogar meine erste Liebe drin vor. Natürlich nicht mit Namen, aber so ein bisschen Begebenheiten. Und 1985 handelt von meiner Flucht damals und eben auch von den Gegebenheiten, die damals in der DDR herrschten. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch das ganze Album. Sunshine ist zum Beispiel ein Lied, was ich über meine kleine Tochter damals geschrieben habe. Das ist schon ein bisschen älter gewesen. Das habe ich dann mit drauf getan aufs Album. Ich habe also auch mal ein bisschen in die Schublade geschaut, aber fast alle Songs sind ganz, ganz neu gewesen. Also schon im Jahr 20 oder 21 entstanden.
Aber mit dem 1985 hätte ich auch selber drauf kommen können.
Na klar.
Es ist erzählt, das genau, da war ja nun das mit der Flucht. Und da werden wir gleich noch ein bisschen was zu sagen. Das machen wir jetzt. Ne? Ich will mal einmal den formellen Titel hören, weil das muss ja überlegt gewesen sein. Ja. Da gab es ja deine, wenn ich es richtig verstehe, damals deine Tochter noch nicht. Ne? Und das ist ja gewagt, einfach abzuhauen. Das war ja wirklich alles hinter sich zu lassen. Das hat ja auch Folgen gehabt, die zurückgelassen wurden. Ich weiß nicht, ob deine Mama das da so mit betroffen hat. Da ist vielleicht mal interessant, darüber noch was zu erzählen. Das ist doch sicher mal interessant.
Ja, kann ich gerne erzählen. Und zwar war das ja so, dass ich damals verheiratet war mit zwei Kindern. Und wir hatten das abgesprochen, dass ich praktisch da bleibe und dann wir eine Art Familienzusammenführung machen. Und das sollte auch passieren. Nach einem Jahr sollte meine damalige Frau ausreisen dürfen mit den Kindern. Und es war auch alles schon, der Zoll war schon da und die Möbel waren schon, hatten schon einen Pickel drauf und es war eigentlich alles geklärt. Und 3 Tage vor dieser Ausreise holten sie sie dann wieder ins Rat der Stadt, ins Rathaus in Potsdam, in dieser politischen Abteilung dort und eröffneten ihr, dass sie sich überlegt hatten, dass sie jetzt doch nicht ausreisen darf und dass die wieder in ihren Lehrerberuf zurück darf und dass sie sich scheiden lassen soll und sie kriegt auch eine Neubauwohnung und alles, was man ihr gesagt hat. Und da hat sie gesagt, ja, was soll denn, das spinnt die alle oder so. Mein Mann ist in West-Berlin, der kennt sich gut aus dort, der hat gute Verbindungen zum Fernsehen und zum ZDF und der wird jetzt da Stress machen und so. Und, ja, und dann haben sie so von der Straße, als sie auf dem Heimweg war, haben sie so schon praktisch eingeladen ins Auto. Die Kinder haben sie beim Schwiegervater abgegeben gegen Quittung. Nehmen sie sie oder sie kommen ins Heim. Und dann haben sie 3 Monate in Potsdam im Stasi-Knast aufbewahrt und danach in Thüringen in irgendeinen Frauenknast verfrachtet. Da war sie dann 3/4 Jahr, also über 9 Monate. Und dann hat Rechtsanwalt Vogel eingegriffen und hat sie dann unter anderem mit vielen anderen Leuten freigekauft. Und ich wohnte ja in West-Berlin und sie meldete sich dann irgendwann aus Gießen und kam dann nach Berlin und wir 3 Monate später durften dann die Kinder rüber. Also die DDR hatte alle, die Stasi und das Ministerium hatte alle Register gezogen, um uns das Leben nochmal richtig schwer zu machen. Einfach aus Ärger. Aus dem ganzen Ärger, dass wie man sich erdreisten kann, einfach das Land zu verlassen, ne?
Und das in den mittleren 80er Jahren, weil man dachte immer, da ist es ja schon einfacher geworden in den 70er Jahren oder späten 60er Jahren war das ja noch viel komplizierter alles gewesen.
Ja, es war jetzt so kompliziert genug, ne, würde ich sagen.
Auch, ja, aber es kam immer drauf an, jeder Fall war vielleicht anders gewesen, ne?
Ja, ja.
Und es ist dann aber alles gut gegangen anschließend. War das aber erst...
Letztendlich ist gut gegangen, die Ehe ist dann letztendlich doch zerbrochen, 5 Jahre, also hat ja noch 2 Jahre gedauert, bis sie dann rüberkam und dann bin ich aber nach München gezogen und dann fing das halt alles an mit Dan Lucas und mit den ganzen Musikgeschichten und so weiter, was ja vorher bei Caro auch schon ganz gut war, aber das hatte auch damit zu tun, weil wir hatten ja 50 neue Songs geschrieben nach Happy Birthday, nach dem Album und man hat uns einfach fallen lassen, weil die Plattenfirma Teldec dann von Warner Brothers aufgekauft wurde und man hatte keine Verwendung mehr für Hardrock oder Heavy Metal oder was und dann, ja, hatten wir keinen Plattenvertrag mehr und wurden dann einfach, hat sich dann getrennt, aufgelöst, die Band. Ich wollte einfach was Neues machen und habe dann den Weg nach München gefunden und bin dann seitdem auch in Bayern geblieben. Also seit 1990 bin ich schon mal wieder ab und zu Besuch in Berlin gewesen, aber nicht länger als 2-3 Tage mal.
Mensch, das werden wir gleich noch fortführen. Eine sehr interessante Reise und Abenteuer. Was du da durchgemacht hast, aber wir hören erstmal den genannten Song 1985, Dan Lucas. 1985. Das ist Dan Lucas. 2021 gekommen, die gute Zeit, aber das ist so und so ausgegangen und das weiß man vorher alles nicht. Und nun bist du ja also die ganze Zeit in München. Hast du das immer auch, wie soll man sagen, gut gefunden? Oder hast du es gut gefunden, dass das der richtige Weg war, auch in der Neuzeit da zu gehen? Oder hast du später gemerkt, Mensch, da hätte ich auch in der DDR bleiben können? In München war es all die Jahre auch nicht besser, also bevor es nach Kanada ging.
Naja, sagen wir mal so, in der DDR hätte ich auf keinen Fall bleiben können, weil es war einfach eine schreckliche Zeit. Ich kann mich noch erinnern, zu Passionszeiten bin ich mit meinen Texten nach Berlin gefahren, nach Ostberlin war es natürlich, und habe meine Texte vorlegen müssen im Lektorat. Und dann haben die über die Texte angeschaut und haben gesagt, ja, das können wir so machen, aber da müssen sie noch mal dran arbeiten. Oder da sollten sie sich vielleicht noch mal jemand anderen holen, der das überarbeitet, weil so können sie das nicht lassen. Das könnten unsere Jugendlichen falsch verstehen und so was. Also mehr Zensur ging nicht und so ging das halt immer wieder weiter. Also dann denkst du dann wirklich, also ich möchte nicht jeden Tag diese Restriktionen haben. Ich möchte nicht jeden Tag überwacht werden. Ich möchte einfach frei sein. Und das erlebte ich immer dann, wenn ich drüben war, also im Westen war, und dann habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich immer haben. Und ja, DDR hat mir von Anfang an nichts gegeben. Also ich erinnere mich, dass ich auch nie, also im letzten Jahr dann in die Pionierorganisation eingetreten bin, in der 7. Klasse, um aber auch nur dann in die FDJ eintreten zu können, um dann später an die erweiterte Oberschule zu gehen, um studieren zu können. Also man musste sich ja irgendwie den Weg freischießen.
Okay, dann passt sicherlich jetzt meine Aufnahme von Caro. Also das ist jetzt keine Schleichwerbung für irgendein Rauchprodukt, sondern die Gruppe hieß so. Und es war in der Zeit in den westlichen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, Sister Sister. Und da kann ich übergehen, was gerade zu dem passt, was du gesagt hast. Das war in der DDR viel kulturpolitisch. Bis 85 war es so, nur Deutsch zu singen. Das kam erst genau danach, wo du schon drüben warst, 87, als Ines Polke Englisch sang, als andere auch mal was dann machten. Hattest du dann den Drang, Englisch zu singen, weil dann ja mit Sister Sister was Englisch war, ne?
Ja, ich meine, ich war in West-Berlin und das war eine Band, wir hatten einen amerikanischen Texter, also ich habe ein bisschen was vorgetextet und er hat es dann übernommen und hat dann die Texte praktisch vervollständigt und richtig gemacht. Der kam aus New Mexico und ja, ich bin Englischlehrer, das darfst du jetzt auch nicht vergessen. Also ich hatte eigentlich immer den Wunsch, Englisch zu singen und wollte das eigentlich immer machen, aber die Chance gab es halt einfach nicht. Wir haben mit Passion damals ja nicht nur eigene Songs gespielt, sondern eben auch viele Sachen von Gentle Giant und von Kansas. Und wir hatten ja den tollen Teuto hier, den Uli Schröter als Geiger dabei, und das war natürlich eine tolle Zeit auch, darf man nicht vergessen. Also ich werde das auch nie vergessen, wie schön die Zeit mit Passion war, aber es war halt kurz, ne? Waren halt nur anderthalb Jahre.
Jetzt muss ich dich nochmal fragen, du hast mir ja 6 Titel auch zugespielt, lieber Dan Lukas, und ist da auch jetzt was dabei von Passion? Muss ich nochmal fragen, oder? Nee,
von Passion habe ich leider auch gar keine Aufnahme, weil die sind damals auch nur im Rundfunk aufgenommen worden.
Ist das schon das Thema?
Dann gab's halt, ja. Und da gibt's leider keine Plattenaufnahme von den Songs.
Die Sache hatte ich mit unserem Lippi schon gehabt, Wolfgang Lippert. Dezember hatte ich den Interview. Das sind auch so schöne Aufnahmen, die ich mal spielen wollte, die es irgendwie nur in den Fernsehauftritten gab oder im Rundfunkarchiv. Ne? Und ist eigentlich schade. Und aber das ist eigentlich, ihr geht dann aber auch so Richtung, was du bei Karussell gemacht hast, ne? Wenn ich mich da ganz weit erinnere.
Ja, es war ein bisschen rockiger bei Passion. Wir haben ja wirklich auch von Rockbands viel nachgespielt, also gecovert. Und hatten so ein bisschen Anlehnung eben auch an Kansas und an verschiedene andere Sachen. Aber es gibt, nee, wie gesagt, auch Nee, dir ein Knopf ans Ohr oder Weil ich leben will oder was war das andere? Wenn Liebe stirbt und so. Das sind alles Aufnahmen, die wirklich nur beim Rundfunk gemacht wurden. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Also man kommt da heute irgendwie wahrscheinlich nicht ran, wenn man nicht ein bisschen Geld auf den Tisch legt.
Ja, oder die es mitgeschnitten haben bei dir, die 64. Okay. Da gab es ja immer noch diese Quartettplatten. Aber wenn man die nicht gekauft und gesammelt hat, ist das alles auch erledigt, ne? Das ist.
Genau.
Aber ich finde, dass bei Karussell die Aufnahmen aber zum Teil auch schon jazzig angehaucht waren. Das war zwar mehr die Zeit bei Dirk, Dirk Michaelis, aber ich finde, da waren so, ja, ähnlich wie Dirk Zöllner, so leichte Jazz-Züge. Ist das völlig entfernt oder kannst du da sagen?
Ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht verfolgt. Also ich habe mir die Musik eigentlich im Nachhinein gar nicht mehr angehört, weil ich mit mir selber beschäftigt war, logischerweise. Und ich hatte das dann irgendwie auch abgeschlossen. Ja, ist ja klar.
Aber worum denn, Lukas, es jetzt um Sister Sister geht, das hören wir nach dem Song. Sister Sister, denn Lukas bei der Formation Caro. Dann jetzt also Informationsformation Caro. Also K-A-R-O, Caro. Und das ist ja dann sicherlich eine kurze Sache gewesen. Und ich kann mich da nicht erinnern, ich bin ja nun eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern habe mich immer mit Hitparaden beschäftigt, mit Playlisten, was lief irgendwann, habe sogar alte Listen bekommen von damaligen Rundfunkredakteuren, konnte viel recherchieren, aber das ist mir da gar nicht so aufgefallen, Caro. Ist das dann eher nur so ein Geheimtipp gewesen, oder?
Naja, wir waren mit Meat Loaf auf Tour, 6 Wochen in Europa. Wir hatten das Album Happy Birthday mit dieser schönen Torte, mit der Eisentorte und den angezündeten Stahl-Moniereisen, die da drauf waren. Es war sehr, sehr aufwendig alles. Und war auch der eine oder andere lustre Gast da mit dabei. Fergie Frederickson, damals Toto-Sänger, war zufällig in Frankfurt im Studio und hat dann so Backing-Vocals mitgemacht. Wir waren, wie gesagt, der Caro, der Namensgeber, Hans-Jürgen Straub, der ist der Klavierlehrer von Nena gewesen damals. Und deswegen bin ich auch gleich, als ich dann ankam, im Mai 85 gleich in diese Szene reingerutscht und war halt, wir hatten halt Party und haben viel gefeiert und haben viel gemacht und haben, wie gesagt, im Mai 85 kam ich nach West-Berlin und im September spielten wir als Support Act vor Nena in der Deutschlandhalle. Also mehr Erfolg geht eigentlich in kürzer Zeit nicht. Und ja, und dieses Album war insofern ziemlich cool, weil wir auf dieser Tour insgesamt, auf der kurzen Tour eigentlich 20.000 Exemplare verkauft hatten. Einfach nur live während unserer Auftritte. Und das ist schon eine ziemliche Leistung gewesen, denke ich mal. Als Sister Sister gibt es noch was zu erzählen. Wir haben tatsächlich die Chance gehabt, im Frauenknast zu spielen. Und das war so ganz komisch, wenn du da reinkommst, die Türen schließen sich, die haben tatsächlich so große Schlüssel in der Hand und die Bühne war aufgebaut und wir spielten und vor uns saßen wirklich 150 Mädels, Frauen, Mädels, die alle irgendwie wegen irgendwas verurteilt waren und wir spielten da und daraufhin entstand dieser Song. Also wir haben dann dort gespielt und sind nach Hause und der Erich kam mit einer Idee, mit so einem Riff und dann haben wir gesagt und sagte so, Sister, Sister, irgendwie, es geht darum, dass ein Mädel ihr Leben verkauft, ne, mit Drogen, mit Prostitution, mit allem drum und dran, gerade in Berlin, Potsdamer Straße oder so, war ja auch eine ganz schlimme Ecke, ist teilweise heute noch und darum geht's in diesem Song und der ist praktisch dadurch entstanden, dass wir in diesem Frauenknast spielten und das ist ein tolles Erlebnis gewesen für uns.
Glaube ich. Und wie ich da zwischendurch erwähnte, denn Lukas, komme ich mir fast klein vor, wo du alles schon rumgekommen bist.
Naja, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, also mach dir keine Sorgen.
Ich hatte auch schon einige ältere Herrschaften, aber die sind nicht so viel rumgekommen wie du. Ja, oder so viel.
Ja, das mag sein, ja.
Kennengelernt und das ist ja ganz normal, dass ihr euch da vielleicht austauschen könnt und dass du da durch manche Musiker vielleicht auch Inspirationen sammeln konntest oder vielleicht auch einen Partner gefunden hast, wo ihr euch sehr geähnelt habt oder gesagt habt, Mensch, wir sind uns da ja sehr ähnlich. Und war das nochmal, um mit dem Thema Caro abzuschließen, bei dieser Band der Fall gewesen?
Ja, wir waren einfach ein eingeschworenes Team. Das zeigte sich daran, dass als unsere Plattenfirma uns fallen ließ und nichts mehr für uns tun wollte, sind wir nach Hamburg gefahren und haben uns im Heusweg bei Teldec angeschlossen mit Ketten und alle Sonnenbrillen aufgehabt und alle dicke Lederklamotten und so. Wir haben nur gesagt, wir wollen den Chef sprechen. Und die haben immer gefragt, was wollt ihr denn? Wir wollen den Chef sprechen. Das war unser Satz. Und wir wurden dann irgendwann vorgelassen, zu Thomas Stein übrigens, und der hat uns dann versprochen, ja, er macht was für uns und so, und es ist aber leider dann doch nichts mehr passiert. Also wir waren eine total eingeschworene Gemeinschaft, wir waren bei 40 Grad draußen Sonne, waren wir im Übungsraum in Kreuzberg unten und haben neue Songs geschrieben. Das war einfach total scharf und hat total wahnsinnig viel Spaß gemacht in der Zeit.
Jetzt kommen wir zu dem, was ich dir schon versprochen habe, eigentlich angedroht, dass es 3 allgemeine Themen gibt mittlerweile für jeden Gast. Radio Club hatte 500 Ausgaben beim letzten Mal. Das war so ein kleines Jubiläum. Das heißt, im Dezember sind es auch schon wieder 10 Jahre. Und ich glaube, das habe ich so seit 2020 gemacht, als dann so die Zeit kam in der Pandemiezeit. Da wollte ich ein bisschen was bieten, habe gesagt, aha, da haben wir Gäste. Man macht ja alles über die Online-Sache. Da kann man auch Interviews machen. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir was haben, was die Leute unterhält. Und da haben wir Kochen, Sport und Literatur daraus gemacht und mittlerweile ist es schon etwas Tradition und fangen wir mit dem Kochen an und vielleicht können wir auch von dem Dan noch ein bisschen was lernen, denn wenn du schon in so in einigen Regionen gelebt hast, verschiedenen, sind auch bestimmt verschiedene Gerichte entstanden.
Na, ich sag mal so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ein Hausmannskost-Liebhaber. Ich mache so Sachen, die ich bei meiner Mutter gelernt habe. Ich stand auf dem Stuhl am Kochtopf, weil ich zu klein war und stand daneben und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, kommst du mit raus, wir bauen draußen irgendwas und dann, nee, ich bleib lieber drin, draußen war es mir viel zu kalt und drin konnte ich halt zuschauen, was meine Mutter gekocht hat. Das hat sich halt einfach so ergeben und als ich meine Nadine kennenlernte, vor 14 Jahren ungefähr, da lernten wir uns kennen, aber als wir dann zusammenzogen, also ich zu ihr zog, standen wir eigentlich in der Küche und jeder zeigte so seine Rezepte. Und ehrlich gesagt, ja, haben wir in kürzer Zeit halt ein paar Kilo zugenommen irgendwie. Das war also gar nicht so angenehm, das allerdings jetzt schon wieder weg ist. Aber so haben wir uns halt kennengelernt und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe sogar bei The Voice Senior hatte man noch gefragt, wir würden gerne noch was mit deiner Mutter machen und wir kochten dann Königsberger Klopse zusammen. Und das ist auch eines der Gerichte, die ich nach wie vor koche. Ich koche gerne ein schönes Gulasch, ich mache was mit Hähnchen, ich mache aber auch viel mit Gemüse und mit Salat und so. Also ich bin eigentlich so jemand, der total ausgewogene Rezepte hat, aber nicht so exotisch. Also eher Hausmannskost aus Deutschland.
Aber ich hab's rausgehört. Das heißt, du machst das schon alles auch allein.
Ja, ja, ich kann das alles ganz allein. Ich brauche auch kein großes Rezeptbuch. Also die Sachen, die ich schon mal irgendwann gemacht habe, mache ich aus dem FF. Andere Sachen probiere ich einfach aus. Und ja, ich habe eigentlich immer nur gutes Feedback bekommen. Muss ich jetzt mir schon mal auf die Schulter klopfen.
Hätte auch sein können, dass du kochen lässt oder sagst, Mensch, ich gehe es lieber oft an.
Ja. Nee, wir gehen eigentlich ganz, ganz selten essen. Erstmal will ich wissen, was drin ist. Zweitens finde ich es hier in München auch ein bisschen sehr, sehr überteuert in letzter Zeit, weil Corona hat natürlich bei den Gastwirten auch einiges hinterlassen und die wollen ihr Geld jetzt irgendwie wieder reinhaben. Und ich sehe nicht ein, dass ich jetzt das bezahlen soll. Ich kriege ja auch nicht mehr Geld als vorher. Und deswegen, wir sind in der Lage, uns selber zu verpflegen. Wir gehen ab und zu natürlich schon mal irgendwo hin oder treffen uns mit Freunden und gehen schon mal essen. Aber im Prinzip nicht.
Ja, also das ist ja dann auch zu weiteren Frage dazu. Du hast ja das über die Hausmannskost gesagt. Die ganze Welt unterscheidet jetzt ja immer fast nach Fleisch oder nach veganen Vegetarier. Wie siehst du das in dieser Kombination?
Bei mir kann jeder machen, was er will, sage ich. Und ich, wir haben unseren Fleischkonsum sehr, sehr reduziert und ich muss auch sagen, dass ich nur noch Bio, also nur noch Fleisch kaufe, was Haltungsform 4 ist. Oder eben direkt vom Bauern, wo ich das Tier sehe oder wo ich weiß, die sind auf der Weide und so weiter. Also das ist das Einzige, wo ich das noch mache. Und ansonsten haben wir es wirklich sehr reduziert und essen viel Gemüse und viel, viel Sachen, die gesund sind.
Aber auch mal ein schönes Steak mal zwischendurch oder mal einen schönen...
Na klar, warum nicht? Mit schöner Kräuterbutter, überhaupt kein Problem.
Gut, und was ist da so, was du hauptsächlich an Gericht aus Kanada gelernt hast?
Da gibt's nicht so viel tolle Gerichte, weil das Einzige, was man da essen kann am Hafen irgendwo, an der Marina in Vancouver, wo ich war, war was mit Fisch. Das war super. Und ansonsten ist es auch ein bisschen Amerika-Touch und da gibt's halt viel Fastfood auch und viel Burger und so. Und das ist jetzt nicht so meins.
Ich wollte gerade sagen, lass es die Kanadier nicht hören, ne?
Ja, das ist mir wurscht.
Ist wurscht, siehst du, ist wieder Fleisch. Aber ist doch völlig in Ordnung. Ich habe ja gefragt, denn, und ja, dass du auch unterscheiden kannst zu dem, was hier aus Deutschland kommt, was sich daran verändert hat. Und zumindest sind wir mit dem Thema auch voll aktiv gewesen, mit dem Kochen. Und wir werfen nach Kochen immer Sport ein, weil wenn dann so viel gegessen wurde und gekocht wurde, wäre man dann ja auch das wieder vielleicht ein bisschen in Bewegung umkompensiert. Und jetzt natürlich die Frage, ich habe oft gehört, dass fleißige Musiker, und ich nehme an, dass du ja auch ein Hauptmusiker mit bist vom Beruf, unbedingt sportlichen Ausgleich braucht.
Das ist richtig. Mein sportlicher Ausgleich ist vor allen Dingen Schwimmen. Da bin ich ganz, ganz oft und auch wenn ich da bin, 1000 Meter mindestens. Und das andere, was wir haben ja einen Sportverein bei uns um die Ecke. Da kann man mit dem Fahrrad hinfahren, da ist man in 5 Minuten oder 10 Minuten da. Und da bin ich angemeldet und ich habe das Glück, dass es nicht so teuer ist, weil ich ja schon Senior bin. Und da machen wir regelmäßig, das mache ich dann mit der Nadine zusammen, wir sind dann regelmäßig dort und machen so Circle-Training und da gibt's auch ein Fitnessstudio, wo man einfach mal ein paar Übungen machen kann. Ich habe da so einen Übungsplan und eigentlich müsste man es noch ein bisschen öfter machen, aber wir sind schon ziemlich gut da drin. Also das ist so mein Bewegungsausgleich, das mache ich auf jeden Fall.
Schön, wenn das da so über deine Lippen kommt, denn, ne, weil ich bin unbedingt der festen Überzeugung, dass es sehr viel Selbstdisziplin auch braucht, eigenes Schweinehund, weil man es immer machen möchte. Dann kann ich einmal schwimmen, lässt dann 2 Monate Pause, geht dann mal wieder schwimmen, dann macht ja die Kondition, egal welcher Sportart, einen Strich durch die Rechnung.
Ja, man muss Regelmäßigkeit, das glaube ich, das Wichtige dabei.
Ja, wo du sagen musst, du musst fast jeden Tag oder wie viel Abstand ist da ungefähr, wo du sagst, da
mit alle drei Tage oder sowas. Und das hat auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Also wenn es jetzt wirklich regnet und kalt ist oder so, dann mache ich das nicht. Aber wenn Sonne scheint, warm ist, um die 20, 25 Grad, dann siehst du mich im Schwimmbad oder auch mal mit meinem Bike mal zum See fahren, der ist 13 Kilometer weg und dann springe ich da ins Wasser und schwimme eine Runde rum oder so. Hab ja dann das Fahrrad wieder noch. Und also das ist so, sind so die Sachen, die ich mache, gerne mache.
Frage ist doch berechtigt. Guck mal, weil so ein Musiker, der im Studio hängt, das muss ich dir nicht erzählen. Man kann man die Songs, da kann das gar nicht mehr hören, wie oft man die wieder anfängt und dann Überstunden macht, dann mit schwerem Kopf aus dem Studio rauskommt und dann sagt, jetzt will man noch zur Schwimmhalle fahren.
Nee, also gesund ist das nicht, aber das mache ich natürlich auch nur, wenn ich ausgeruht bin.
Ja?
Ja.
Und also ich sag mal so, ja. Hast du da auch mal als Vater da so eine Vorbildsrolle, wo du sagst, kommt, Sport ist wichtig, wo sich deine Kinder dann auch da permanent mit dran halten oder wie ist das?
Nee, die Kinder sind ja längst aus dem Haus, die sind ja auch schon erwachsen und die haben da keinen Einfluss drauf und ich auch leider mittlerweile keinen Einfluss mehr drauf, muss ich aber auch gar nicht, weil die selbstständig sich da auch um sich selber kümmern. Weil sie ja auch so aufgewachsen sind. Nö, ich mache das eigentlich für mich und ich fühle mich dabei wohl und komme dann heim und denke, ja, du hast wieder was Gutes für dich getan und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ein gutes Gefühl hat.
Wir sind jetzt bei den Lukas mit dem Thema Literatur. Das ist nochmal das dritte allgemeine Thema. Literatur vielleicht im Buchsinn, Literatur im, ja, ich weiß nicht, E-Book oder Internet. Was bevorzugst du? Und wenn du liest, was sind da so deine Highlights, wo du mal abtauchen kannst?
Also meine Highlights sind eigentlich Biografien, Musikerbiografien. Ich habe eigentlich alles, was man so lesen kann, von Paul McCartney über John Lennon, über Rolling Stones, auch was von Bill Wyman. Dann habe ich das Buch von meiner Produzentin, die leider auch im letzten Jahr verstorben ist, Susan Hamilton, Hit Woman, wo sie über ihre Zeit redet. Die hat ja wirklich alle Jingles gemacht in Amerika damals, Fernsehen und Radio mit den größten Künstlern, die es überhaupt gab, also unter anderem Michael Jackson und Muddy Waters und so weiter. Und darüber hat sie damals ein Buch geschrieben. Ansonsten lese ich gerne Krimis. Das kommt auch noch dazu. Auch so ein bisschen Psycho-Sachen. Und ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich lange nichts mehr gelesen habe, weil ich einfach so viel zu tun habe, jetzt auch mit Rollenlernen für Musicals, dann mit neuen Songs schreiben. Dann bin ich, wie gesagt, wahnsinnig viel unterwegs und deswegen komme ich selten zum Lesen. Ich habe auch ein Kindle, weil ich keinen Platz mehr habe für Bücher. Das heißt, also wenn ich jetzt wirklich mal ein Buch brauche oder lesen möchte unbedingt, dann lade ich mir das tatsächlich auch runter, um es dann nicht wieder irgendwo rumstehen zu haben und dann irgendwie wieder loswerden zu müssen. So ist das ist eigentlich der Lauf bei mir. Also Krimis, Biografien, Dokumentationen und eben auch Kindle und wie gesagt, wenn ich dazu komme. Momentan komme ich gerade nicht dazu, aber es kommt auch wieder eine ruhigere Zeit, wo ich dann auch mal wieder ein bisschen lesen kann.
Aber sehr froh, dass ich dir den Tipp gegeben habe jetzt.
Ja, sehr gut.
Und ich bin froh, dass du Krimis genannt hast, denn lieber denn, ich habe oft gehört, und gerade bei dem Thema, wenn viele Musiker ihr Literaturanteil genannt haben, oft auf Biografien zurückgekommen sind von auch Musikern, aber dass dann auch ein Krimi dabei ist, ja, das fesselt dann, ne? Muss es immer vom Schlafen gehen sonst sein, oder?
Ja, das ist ja auch so, also es ist für mich so, dass ich einfach Spannung brauche. Bei mir darf es nicht langweilig werden. In meinem ganzen Leben wurde es noch irgendwie nie langweilig. Und wenn es langweilig wurde, dann habe ich mir schnell irgendwas gesucht, das das kompensiert. Und dann habe ich natürlich jetzt auch schon des Öfteren, weil ich ja auch immer mal wieder was erzähle, nicht nur in Interviews wie heute, schon mal den Satz gehört, jetzt schreib endlich mal ein Buch über dein Leben. Und dazu bin ich halt noch nicht gekommen, weil bei mir ist wirklich, du kennst ja den Spruch, wenn die Oma sagt, hast du Hummeln im Hintern. Und so ist es oft bei mir. Und beim Buchschreiben musst du dich wirklich hinsetzen. Das ist fast noch schlimmer als im Studio sitzen und einen Song aufnehmen, weil du dann wirklich Ruhe haben musst und du musst dich abseilen. Da darf auch keiner mehr stören oder einfach mal so reinkommen oder so. Und du brauchst wirklich absolute Abgeschiedenheit. Und das ist mir jetzt in der letzten Zeit noch nicht so gelungen. Aber ich plane es irgendwann. Und wenn ich die Ruhe habe, dann gibt's ein Buch über mich.
So, mein Lieber, denn Lukas, jetzt quäle ich dich etwas, indem ich jetzt mal so ganz spontan frage, ganz wichtig, was so die nächsten Stationen sind. Das sind ja vielleicht in Form von Konzerten oder Auftritten. Nach den ganzen 3 Jahren Durststrecke ist das ja alles wieder völlig im Gange. Das hoffe ich zumindest. Was ist denn so Nennenswertes für dich, lieber denn, in der nächsten Zeit?
Ich habe da ganz interessante Sache. Ich bin am Donnerstag jetzt am 6.7. bin ich in Neuendettelsau. Das ist in der Nähe von Ansbach. Und da gibt es ein soziales Förderungswerk für Jugendliche und Kinder. Und da gibt es einen Music Workshop, der den ganzen Tag läuft von 9 Uhr bis 17 Uhr. Da ist dann ein Konzert. Und da beschäftigen sich die Jugendlichen und Kinder einfach mit Musik, mit verschiedenen musikalischen Sachen, mit wie man eine Band macht, wie man Songs macht, wie man sowas macht. Und da hat mich der Andrew gefragt, der Andrew Lauer, mein Engineer damals von meinem Album, der da in Ansbach wohnt, der auch das Studio dort hat, ob ich da nicht Bock habe mitzumachen. Das ist einfach so, das macht man so und hilft da gibt es auch nichts oder so, das ist einfach freiwillig. Und da habe ich mich spontan bereit erklärt. Ich fahre also ganz früh nach Ansbach, beziehungsweise dort in die Schule nach Neuendettelsau und mache da den ganzen Tag Workshop mit diesen Jugendlichen und Kindern, was natürlich für mich als alten Lehrer Hasen überhaupt kein Problem ist. Und dann gibt's um 17 Uhr noch Konzert und ich habe mir auch bereit erklärt, natürlich den einen oder anderen Titel zu spielen und zu singen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und am 7. geht's weiter in Füssen mit dem Musical Ein bisschen Frieden, Summer of Love von Ralf Siege, wo ich ja jetzt schon seit ein paar Wochen da auch unterwegs bin und eine tolle Rolle spiele. Und am 9. auch wieder. Und dann ist ein bisschen Luft hinterher. Und zu diesem Musical kann ich noch schnell sagen, das ist ganz interessant. Das ist eigentlich noch eine Rolle, die fast mir auf den Leib geschrieben ist. Ich bin ein DDR-Rockmusiker, der so ein bisschen gegen den Staat ist und so Protestsongs schreibt. Und dann kommt natürlich die Stasi, die so ein bisschen ihn verfolgt und sich um ihn kümmert und immer versucht, ihn davon abzubringen. Und er, nach einer langen Zeit, flüchtet er dann mit dem Schlauchboot über die Ostsee nach Timmendorf und verschwindet dann eben auch in Brighton in London. Und irgendwann findet ihn seine große Liebe, die aus West-Berlin damals immer nach Rostock gekommen ist, und zu ihrer Tante. Und da haben sie sich kennengelernt. Und sie findet ihn tatsächlich wieder in einer Zeitschrift und kommt dann nach 30 Jahren. Und ich sitze tatsächlich während dieser Aufführung an einem Flügel auf der Bühne, auf der großen Bühne, und spiele den Song, den wir damals schon kannten und so. Und sie kommt dann rein und sieht, dass ich lebe. Und das kommt die Wiedervereinigung im Prinzip. Und das ist eine total tolle Story. Und das Musical geht ungefähr 3 Stunden. Und es sind alles Songs von Ralf Siegel. Und man glaubt gar nicht, dass Ralf Siegel, was er alles für Songs geschrieben hat, interessante Sachen, tolle Sachen mit englischen, mit deutschen Texten. Und also ein tolles Event. Und wir haben wirklich Riesenapplaus, immer mit Standing Ovations, und macht wahnsinnig Spaß. Also ich war ja früher nie Schauspieler, bin ja da mehr oder weniger Quereinsteiger, auch schon beim Musical Jack the Ripper in Hof von September bis Dezember letztes Jahr. Und das ist eine neue Leidenschaft, die ich entdeckt habe, und da habe ich große Freude.
Sehr interessant, und gerade die ersten beiden Stationen ist leider bei der Ausstrahlung, weil wir das Interview ja aufgezeichnet haben, nicht mehr dann aktuell, aber das, was Sender sagt, ist schon. Und sagen uns doch mal, ist der Osten denn auch mal dabei? Wie man so im Osten immer noch sagt, nach den vielen Jahren. Aber du weißt, was ich meine. So ein bisschen unser Sendegebiet, wo du gleich in der nächsten Ansage ein bisschen was auch noch zu sagen kannst. Ist da noch irgendwie was so geplant? Leipzig, die Ecke, die Region, Halle?
Ich war jetzt gerade da nicht, aber ich war letzte Woche in Zwickau und das war auch ganz super auf der Freilichtbühne. Da war Classics unter Sternen von Kraus Event. Die hatten mich mal wieder eingeladen. Ich war ja 2019 an der Gölschtalbrücke, war auch ein Riesenevent mit 5000 Leuten. Und es war toll. Ich stand mit verschiedenen Leuten auf der Bühne. Wir haben Duette gesungen mit Judith Lefeber-Krause, eine Musical-Darstellerin auch. Wir hatten uns da erst kennengelernt, ungeprobt auf die Bühne, mit großem Symphonieorchester, mit Band, mit Chor. Und ja, ich habe natürlich auch die Songs gesungen, die Leute natürlich kennen, wie Don't Stop Believin' und You're the Voice, das gehörte mit ins Programm. Aber eben auch das ein oder andere Duett, und war ein großer Erfolg, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Da war ich jetzt gerade. Und es ist was geplant, natürlich für die nächste Zeit, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Ich habe mir jetzt eine neue Band zusammengestellt. Ich habe ja auch ein neues Management, Siegelring, wo auch Ralf Siegel die Fäden zieht, und eben noch seine Frau Laura und Birgit Fischer-Höper, das sind so ein Trio. Und die managen mich jetzt auch so ein bisschen, und ich stelle jetzt diese Band zusammen und werde 24 auf jeden Fall eine Tour machen. Und dann komme ich auch nach Leipzig, Potsdam, Berlin und eben auch vielleicht nach Magdeburg oder auch ein bisschen vielleicht nach Aschersleben. Wie auch immer, man wird sehen. Ja.
Der Sender kommt aus Aschersleben, da musste das genannt werden. Ja. Und dann werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer. Aber erst natürlich wieder mal eine Musik für uns. Ja, nun haben wir ein paar Stationen von den Lukas. Und auch Aschersleben wurde genannt. Und die Welt ist klein, auch wenn du ja in München zu Hause bist. Denn du hast ja mehr mit Aschersleben in der Ecke zu tun, als ich je dachte. Das darfst du.
Ja, wir haben Freunde in Egeln und haben die schon öfter mal besucht. Auch mit unserem Wohnmobil können wir uns da super hinstellen. Und da haben wir schon schön gefeiert und gute Zeiten verbracht und waren auch schon essen in Aschersleben bei einem tollen Griechen. Also sehr, sehr schön und kann man nur empfehlen. Und das nächste Mal, wenn ich auf Durchreise bin, halte ich auf jeden Fall an und dann schauen wir mal, vielleicht
treffen
wir
uns. Dann musst du aber live musizieren. Ja, das ist dann schon
Pflicht. Na, selbstverständlich. Die Gitarre ist immer dabei.
Ja, das haben wir schon oft gehabt. Und Egeln sagtest du, und da, wenn das Radio lief, Mensch, das wäre dann noch jetzt toll, wenn unser Sender da gelaufen, wenn du sagst, HBB, kenne ich doch schon. Ne? Also dann, das ist ja dann noch glücklicher. Aber wenn nicht, ist es jetzt auch nicht traurig, dann ist jetzt das erste Mal. Aber dort in der Region läuft es und so einen bestimmten Zirkel, was UKW angeht. Aber was dann eben nicht mehr erreicht wird, ist ja heute alles über Internet möglich. Und da haben wir jetzt das ja erklärt. Und wie oft seid ihr dann immer dann so mit Egeln oder dort in der Ecke?
Gut, zwei, dreimal im Jahr auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch DAB-Radio im Auto, also in den Autos. Und deswegen dürfte man das da sicherlich auch empfangen können.
Kommt noch, das ist noch im...
Kommt noch.
Ja, noch, wie soll man sagen, angedacht. Das haben wir noch nicht realisiert. Okay. Das kommt aber auch noch. Aber ich weiß, dass wir schon eine gute Hörerschaft haben und dass auch das mit dem Internet zugenommen hat. Wir haben eigentlich immer gesagt, gerade UKW-Gebiet war immer sehr häufig. Aber ich habe mir sagen lassen, jetzt gerade aktuell, dass auch immer mehr sagen, Mensch, da können wir das doch auch über online hören. Das ist ja alles klar, dieses Angebot. Und dann, also habe ich das richtig jetzt verstanden, nochmal zurück. Du machst das also hauptberuflich, ja? Kann ich mir so vorstellen.
Ja, ich bin Rentner und wenn man Rentner ist, kann man ja machen, was man will und ich suche mir jetzt wirklich nur noch aus, wozu ich Spaß habe. Also man muss sich jetzt nicht mehr drängeln lassen, ich muss nicht mehr alles annehmen, was man mir jetzt anbietet oder vorschlägt oder sowas und ich habe den großen Vorteil einfach wirklich das zu machen, wozu ich Lust und Laune habe. Und ich glaube, das kann ich mir in dem hohen Alter, in dem ich jetzt bin, dann auch leisten.
Weil in 67 hast du ja vorhin verraten.
Okay. Nee, ich werde nächstes Jahr 70 im März.
Ach so, da habe ich vorhin wieder nicht richtig gerechnet, weil ich dachte, du warst 64, wo 19...
Ja, aber das war ja 2018.
Ach, 18 schon. Hm. Naja gut, die Zeit ist vergangen, ist ja klar.
Ja,
da freue ich mich doch, dass ich dir 2 Jahre geschenkt habe. Aber das ist das, was ja auch immer der Herbert Köfer gesagt hat, ne?
Und ja,
dann
was
ist
hat
er
gesagt?
Geworden.
Ach so, wenn er jünger geschätzt
nicht mehr alles wurde, an, dann hat er immer noch
das 100 ja nichts.
Ja, hohen Respekt und von Herrn Hesters ja ganz zu schweigen, aber der wurde 108. Ja, ja. Aber es ist ja schön und das heißt ja nicht, dass man aufhören muss. Man sieht ja gerade viele, ob Paul McCartney oder Co., die gerade immer noch reifer werden. Ja,
also. Ja, natürlich. Und so lange man kann und solange die Leute klatschen und Applaus geben und Spaß haben an der Sache und man selber sich wohlfühlt, dann kann man das auch durchaus durchziehen. Und ich fühle mich immer noch wohl. Bei mir werden auch keine Gitarren runtergestimmt. Es werden keine Songs in einer anderen Tonart gespielt. Es ist alles original. Und solange ich das noch machen kann, werde ich es auch tun.
Siehst du, Maschine haben wir noch vergessen. Der ist da auch so auf diesen Spuren.
Ja, genau.
Dieter Bär, zwar nicht mehr alles mit Pudis, aber du siehst ja die Rocklegenden etc., was sich da alles noch so zusammengetan hat. Zitti hat aufgehört jetzt im Laufe des Jahres. Aber wie viel Bühnenerfahrung man unbedingt braucht, um ja Bestimmtes zu bieten. Und ich denke doch, in deinen Konzerten wirst du mindestens 2 Stunden am Stück schaffen, ne?
Ja, selbstverständlich, das muss man ja auch machen. Die Leute zahlen Geld, dann kriegen sie auch was.
Das ist wunderbar. Und dies zum Thema, eine Ansage bleibt uns noch. Da kommen wir jetzt als nächstes dazu. Und nachdem wir in der 500. Sendung, wie auch gesagt haben, letztes Mal, dass wir einmal im Monat sich mit dem Aaron zusammen moderiere, das, was ich ja sonntags im Sonntagscafé dann immer tue, und dass wir dann keinen Gast haben einmal im Monat, wo dann auch viele liegen gebliebene Neuerscheinungen spielen können, viele Maxi-Versionen. Ja, und die anderen 3 Sendungen im Monat kommen, wie auch heute mit Dan Lukas, mit den Interviews. Und Ende des Jahres, dann wird alles nochmal in so eine Spezialsendung nochmal zurückgeblickt. Noch so Ausschnitte aus allen Interviews, das kann dann wieder heiter werden. Und jetzt ist mal zum Schluss noch mir gefragt, ein Mann wie du, der nun so lange Erfahrung schon hat und ja auch gerade viel Interviews gehabt haben muss, das stelle ich mir vor. Ja, auch wenn ich mir jetzt wünschen sollte, dass ich dein erstes Interview bin, aber bin ich nicht. Was kannst du da heute eigentlich zu sagen? Achtest du da besonders drauf, ob es das eigentlich langweilig aufgebaut ist, eine typische Abfrage, oder bist du da immer wieder gespannt auf neue Interviews?
Bin immer wieder gespannt auf neue Interviews und mache mir natürlich auch meine Gedanken, wie die Interviews ablaufen. Und was für mich immer das Wichtigste ist, ist, dass der Interviewer entweder gar nichts weiß von mir, und dann sich einfach überraschen lässt. Oder wenn er recherchiert, dass er richtig recherchiert. Und hier ist alles wunderbar, ich bin zufrieden. Und das ist immer so, ich mache mir natürlich meine Gedanken, ist ja ganz klar. Aber es ist auch wahnsinnig viel gewesen, auch wieder in der letzten Zeit. Und da kommt man gar nicht so sehr dazu, sich Gedanken zu machen. Auch viel Zeitung und viele verschiedene Sachen fürs Internet und so. Und deswegen. Richtig. Aber es macht mir immer wieder Spaß. Ich habe ja auch was zu erzählen und deswegen alles gut.
Ja, erstmal schön, dass du es gesagt hast. Die kleine Rückkopplung, da brauche ich mir hinterher keine Gedanken machen. Und das nächste ist, man vergisst immer, wenn ein Interviewgast da ist, der soll das ja auch alles erzählen. Und was bringt es, wenn ich so ein damit achte das bitte, weil wir, das sollten wir gemeinsam haben, du und ich, dass wir bei der Redegewandt sind und so einen redegewandten Musiker wie dich dann mit geschlossenen Fragen zu quälen, das könnte dir keinen Spaß machen.
Stimmt. Ich kann mich erinnern, früher wurden so Fragen gestellt wie, was ist euer musikalisches Umfeld? Oder warum macht ihr keine Volksmusik? Und da sage ich, ja, danke schön. Danke für den Satz. Also das braucht ja wirklich kein Mensch.
Also, da geht es dann in Richtung Schublade und gerade mit Musikrichtung hinsortieren. Natürlich. Das kennst du ja in DDR-Zeiten noch anders. Da wurde noch nach Takte gesagt oder nach Viervierteltakt oder nach Walzer oder nach einem kleinen Tango oder nach einem Ballade und nicht irgendwas in bestimmte Bereiche rein zu färchen. Und das macht ja sowieso schon lange keinen Sinn mehr, weil wir immer Wurzeln haben. Und das wirst auch du für dich erkannt haben, dass da nicht alles nochmal neu erfunden wird, sondern dass man automatisch, ohne das schon mitzukriegen, automatisch Mixturen macht.
Aus ja, selbstverständlich, ja, klar. Ja, Musik so, ist so vielseitig und es hängt ja auch alles irgendwie ein bisschen zusammen. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt nur Klassik und nur Rock und nur Country und nur solche Sachen gab, sondern es ist alles verflochten. Das eine hat das andere befruchtet und das eine hat das andere beeinflusst und so muss es sein, so soll es sein und so wird es auch nicht langweilig.
Okay, da haben wir noch viel mehr. Dann auf ein anderes Mal. Jetzt bitte mal noch, nicht? Die Titel haben wir zwischendurch mitgespielt. Die haben wir jetzt nicht nur extra nochmal beschrieben. Einige haben wir gemacht. Die haben wir dann einfach so gespielt. Und in voller Zufriedenheit, wie ich denke, solltest du für unsere Hörerschaften mal noch ein kleines Schlusswort auf die Reise geben. Denn die haben ja zugelauscht in den letzten 3 Stunden.
Ein Schlusswort von mir.
Genau.
Ja, gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, heute bei dir in der Sendung zu sein. Das ist der HBW Radio Club und ich habe ja so ein bisschen Verbindung auch, weil ich ja auch einen Namen habe, der aus Sachsen-Anhalt kommt, zum Beispiel Salzwedel ursprünglich. Und die andere Verbindung ist eben auch meine Freundschaft mit Leuten in Egeln, was ja nicht so weit weg ist von euch und wo ich auch die Chance habe, vielleicht mal wieder vorbeizukommen. Und ich kann eins versprechen, wenn ich in der Gegend bin, dann schalte ich UKW ein und kann das mal hören, wie das so läuft bei euch im Radio.
Das ist ein sehr schönes Versprechen und das wollen wir jetzt, obwohl wir immer das aktuellste Werk eigentlich am Anfang der Sendung spielen, haben wir das zum Schluss mal gedacht. Jetzt muss man sagen, ob das denn brandneu ist, aber ob dieses Wings of Freedom auch schon ein paar Monate her ist. Wann ist da so dieses Release? Kannst du uns das mal noch sagen, denn?
Ja, das kann ich noch schnell erklären. Das ist ein Song von Ralf Siegel, den habe ich ja auch nicht geschrieben, den habe ich, wie gesagt, jetzt nur gesungen. Und den Song gab es tatsächlich schon mal 1982 auch beim Grand Prix Eurovision. Der wurde damals gesungen von einem Duett und der hieß damals noch Frei zu leben und war auf Deutsch. Und dieser Wings of Freedom ist aber jetzt ist der Titelsong mehr oder weniger von dem neuen Musical, wo ich ja mitspiele. Diese Melodie zieht sich so wie so ein roter Faden durch dieses Musical durch. Man hört diese Melodie immer von der Gitarre gespielt und so weiter. Und irgendwann komme ich auf die Bühne, habe die Gitarre und singe dann live diese Nummer. Und das ist jetzt ein Single und es gibt auch ein Video dazu. Auch mal auf YouTube schauen unbedingt bei Dan Lukas. Wings of Freedom und ein ziemlich cooles Video, was wir im Allgäu in der Nähe von Füssen auch auf dem Berg oben teilweise und auch im Theater gedreht haben. Ja, ich bin ziemlich happy mit der Nummer. Es ist jetzt nicht so der absolute Rocksong, aber ich kann mich damit voll identifizieren und es macht auch wahnsinnig Spaß, die Nummer zu singen.
Denn ich muss es ja mal fragen, weil manches immer noch unter aktuell zählt, was mir doch schon über ein Jahr sein kann. Ja, deswegen frage ich immer bei
Ihnen. Die Nummer kam am 18. Mai raus, jetzt dieses Jahr, 23.
Gut, also das kann man noch aktuell
mehr als
sagen.
Einen Monat.
Das ist ja völlig noch neu und auch irgendwie manchmal, wieder mal sagen, vorbeigegangen. Viele, wo ich mich viel mit Musik schon auseinandersetze, dann müsstest du immer gucken, aha, hat denn Lukas gerade wieder was Neues eingegeben? Aha, hat der wieder was Neues? Du erfährst das auch nicht, wenn es im Rundfunk nicht gespielt wird, in den normalen Streaming-Portalen, wo ich ja dann auch mal gucke, zugegeben, wird nicht immer überall alles empfohlen. Und da ist vielleicht wieder Marketingproblem. Und vielleicht hast du da ja auch schon Erinnerungen, wie man denn eher noch das darauf aufmerksam machen kann. Wenn es gerade aus dem Hause Siegel mit ist, müsste da mehr getan werden. Wie stehst du das zu diesem Thema? Das ist mal noch ganz zum Abschluss.
Ja, das kann sein, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so beschäftigt, dass ich gar nicht da jetzt die Zeit oder die Muße habe, ständig zu schauen, wo oder was wird jetzt da gespielt oder wird meine Nummer irgendwo gespielt oder wird das Video gespielt. Ich kann mich darum wirklich nicht kümmern und da wird sich schon irgendwo jemand drum kümmern. Und ich glaube, das läuft jetzt auch erst an. Also die Nummer ist jetzt gerade wirklich erst 6 Wochen auf dem Markt. Und es gibt bestimmt die eine oder andere Gelegenheit, das noch ein bisschen mehr zu vermarkten und mehr Radioeinsätze zu bekommen und so weiter. Das wird jetzt alles passieren und ich bin da total stressfrei.
Ich meine es ja nur gut.
Ja, du hast ja recht, absolut. Also wenn man was macht und was im Studio einsingt, dann will man ja auch, dass die Leute das hören. Ein Maler, der ein Bild malt und einen Keller stellt, hat ja auch nicht alles richtig gemacht.
Richtig, und auf dem Konzert erfährt man es aber, ne? Da hast du das immer logischerweise sicherlich mit als
ja,
Teil dabei.
Ja, selbstverständlich. Alles klar.
Wings of Freedom, die Flügel der Freiheit. Heute kann man es ja singen, wie du damals gesagt hast, während der DDR konnte das alles überhaupt nicht gesungen werden. Heute ist das ja völlig normal. Ne? Denn?
Ja.
Genau, wir sind schon am Ende des Interviews und vielen, vielen Dank, dass wir das tolle Interview mit dir führen konnten. Wings of Freedom wird noch gespielt und vielen Dank, denn Lukas.
Ich danke auch.
Denn Lukas, wie spricht man es eigentlich mal
richtig? Ja, der Lukas. Lukas, ein bisschen kürzer hinten, aber scheißegal. Kannst
gut
du sprechen, wie du willst.
Gut, wir wollen es genau machen. Weil wir auch Hörer haben, die sich bei mir immer beschweren, wenn ich nicht richtig spreche. Ne? Alles klar. Liebe Grüße an dich und bis zum nächsten Mal. Danke, denn.
Dankeschön. Danke.